für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Servus und herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger an diesem frühlingshaften Wochenende mit einer vermutlich letzten Skihochtour in diesem Frühjahr, und zwar auf den rechten Fernerkogel im Pitztal.
Das ist ein wunderschöner Ausblick bei dem Wetter, blauer Himmel, der Schnee funkelt. Das Gekraxel macht total Spaß, finde ich.
Wir kraxeln auch in der Halle, und zwar mit der Augsburgerin Sandra Hopfensitz, die für Olympia trainiert und eine Art Spätzünderin beim Klettern war.
Klar gibt es auch Leute, die als kleines Kind von ihren Eltern schon mit an die Kletterwand genommen werden, aber bei mir war das gar nicht so. Meine Eltern klettern auch nicht, also in meiner Familie klettert wirklich gar niemand, ich bin die Einzige.
Außerdem geht unser Blick in der nächsten halben Stunde zu einem Konflikt nach Südtirol, und am Ende der Sendung wandern wir auf der Insel Madeira. Mein Name ist Elisabeth Tiroler, schön, dass Sie dabei sind. Wir steigen nochmal hoch hinauf auf den rechten Fernerkogel im Pitztal in Tirol. Das Ende der Skitourensaison zu finden, ist heuer für manche gar nicht so einfach. Immer wieder schneit es auf den höheren Gipfeln. Mein Kollege Volkert Lenz hat vor ein paar Tagen beschlossen, jetzt wirklich seine letzte Skihochtour in dieser Saison zu unternehmen, zumal auch die Gletscherbahn im Tiroler Pitztal ihre vorerst letzten Fahrten angeboten hat. Grund genug für ihn, auf den 3298 Meter hohen rechten Fernerkogel zu steigen.
Was für ein Spektakel. Ruhige Bergwelt von wegen. Geschubse und Gedrängel im Pitztaler Gletscherexpress. Doch immerhin, die U-Bahn fährt bis zum Gletscherrand auf mehr als 2800 Meter Höhe. Dort verabschieden sich die Skitourengeher schnell vom Trubel auf den Skipisten. Bergführer Martin Schmidt sagt an, wo es runtergeht.
Wir müssen so ein bisschen organisiert bleiben, und die erste Organisationsform in der Abfahrt wäre einfach diese normale Abfahrtsformation. Das heißt, wir brauchen einen letzten Mann, eine letzte Frau, und ansonsten halten wir so 20 Meter Abstand. Das sind die nicht über den Haufen Fahrabstände.
Jenseits der Abfahrtspisten geht es bald ruhiger zu. Der Startpunkt zur Tour weit droben ist aber wohl gewählt um diese Jahreszeit.
Das hat natürlich einen riesen Vorteil, diesen hohen Ausgangspunkt. Im Tal ist kein Schnee mehr. Hier oben können wir jetzt einfach noch cool ohne Tragen starten mit dem Skiblech.
Steigfälle also unter die Bretter und los. Das weite Gletscherbecken vom Mittelbergferner breitet sich vor den Skispitzen aus. Weil es nochmal geschneit hat, scheint die Fläche unberührt. Nur hier und da schaut ein bisschen dunkles Eis aus dem glitzernden Weiß heraus. Martin Schmidt zeigt, wo er die Spur durchs Gelände ziehen will.
Wir haben heute auf dem rechten Fernerkogel eine relativ kommode Gletschertour vor uns von ungefähr 600 Höhenmetern. Nicht besonders steil auf dem Gletscher. Der Gletscher ist auch ziemlich harmlos, wenig Spalten. Oben gibt es noch einen leichten Blockgrat, den sieht man da schon so ein bisschen. Und dann fahren wir wieder runter, laufen dann da hinten links hoch. Neuer zweiter Aufstieg auf den linken Fernerkogel.
Zügig geht es anfangs voran, dann wird das Tempo immer gemächlicher. Die dünne Luft fordert ihren Tribut. Denn schließlich hat die Gletscherbahn den Körper quasi in die Höhe katapultiert. Akklimatisierung? Null. Der Atem geht schneller und schneller, bis er stockt. Genau in dem Moment, als der Doppelgipfel der Wildspitze über einer Schneewehe auftaucht. Immerhin Tirols höchster Berg. Auch am rechten Fernerkogel wird es jetzt steil. Nur mit Serpentinen erreichen wir den Grat. An den ersten Felsen bleiben die Ski im Depot zurück. Stattdessen kommen die Steigeisen unter die Sohlen.
Jetzt geht es über so einen felsdurchsetzten, schneebedeckten Blockgrat auf den Gipfel. 1 plus 2, also ein leicht zu kletternder Blockgrat. Aber schon ein bisschen steiler, und man darf nicht an jeder Stelle runterfallen.
Klar, dass alles gut geht. Ein bisschen Stapfen im harten Schnee, ein bisschen Kraxelei über verschneites Gestein, dann ist die Bergspitze erreicht. Nicht nur Riki und Martina entfleucht ein Gipfeljauchzer.
Ich liebe sowas. Ich bin sehr gerne am Grat unterwegs. Das ist ein wunderschöner Ausblick. Bei dem Wetter, blauer Himmel, der Schnee funkelt. Das Gekraxel macht total Spaß, finde ich. Man muss natürlich schon schwindelfrei sein.
Ich finde sowas schön. Also ein bisschen Fels, ein bisschen Schnee, das macht Spaß.
Mit Vorsicht gelingt die Kletterei hinab zu den Ski. Dann folgt die Abfahrt über den flachen Mittelbergferner. Als Martin Schmidt skeptisch auf die Uhr schaut, ist klar, alpinistische Großtaten stehen zu der vorgerückten Stunde nicht mehr an. Der Bergführer vom Tegernsee trifft eine Entscheidung.
Die Zeit läuft uns davon. Jetzt haben wir 12:45 schon. Wir haben eigentlich so ein bisschen Deadline, das schaffen wir jetzt so gerade. Wir gehen jetzt hoch Richtung linker Fernerkogel. Wir werden zeitlich nicht mehr ganz den Gipfel schaffen, aber bis zu dieser Scharte da oben, und dann fahren wir da nordseitig, schattseitig runter. Das sollte eigentlich cool werden.
Und es wird cool. Statt des erwarteten Firnschnees staubt der Powder, als es bei der Skiabfahrt steil über die Reste vom Kahlesferner hinuntergeht. Das Downhill-Vergnügen führt geradewegs in den Frühling hinein.
Wir waren gerade mit Seilbahnunterstützung auf dem rechten Fernerkogel im Pitztal in Tirol. Eine hilfreiche Unterstützung in diesem Fall. Ob aber dieses prachtvolle Gebiet um den Mittelberg ferner so bleibt, wie es derzeit ausschaut, ist unsicher. Denn es gibt ein großes Seilbahnprojekt auf dem Nachbarberg, den linken Fernerkogel. Die Tiroler Landesregierung hatte eine Prüfung zur Umweltverträglichkeit für die geplante Erschließung angeordnet. Heißt, bevor gebaut wird, muss geprüft werden. Doch gegen den Bescheid, also die Prüfung, hat die Pitztaler Gletscherbahn jetzt stillschweigend Beschwerde vor Gericht eingelegt, weil sie den Seilbahnbau ohne die Umweltprüfung realisieren will. In Innsbruck hat sich auch deswegen das neue Netzwerk Protect Alpine Nature gegründet und gemeinsam mit dem österreichischen Alpenverein eine neue Initiative zum Gletscherschutz gestartet. 15 NGOs und Bürgerinitiativen haben sich da zusammengetan. Ihre Devise: Erschließungspläne gehören ins Museum. Nun bleibt abzuwarten, wie es mit dem linken Fernerkogel und anderen Seilbahnprojekten in Tirol weitergeht. Von Tirol geht's nach Südtirol. Und auch dort ein Konflikt, dieses Mal zwischen Bauern und Umweltschützern. In Kaltern, dem vor allem durch den Kalterer See bekannten Tourismusort im Überetsch bei Bozen, geht es jetzt um ein Speicherbecken für die Landwirtschaft. Der Weinbau, besonders aber der intensive Obstanbau, braucht Wasservorräte, sagen die Landwirtschaftsverbände. Die Staubecken sind aber in Bergwäldern mit noch dazu besonderen Baumbeständen geplant. Über den Konflikt berichtet Georg Bayerle.
In diesem warmen Frühjahr ist die Apfelblüte rund um Bozen schon durchs Land gezogen. Das frische Grün hat die Berghänge erklommen, auch entlang des Wanderwegs durch die Rastenbachklamm über Kaltern. Der beliebte Weg startet direkt am Kalterer See, führt über Brücken und Stiegen zu den Wasserfällen und hinauf in den Altenburger Wald. Noch liegt überall das Herbstlaub auf den Steigen.
Ja, die Rastenbachklamm, der ist eben ein Biotop, ein geschützter Bereich. Das ist eine extrem schöne Klamm mit Felsen und Wasserfällen, wo also der Rastenbach, also der Bach da vom Mendelkamm oben ankommt und dann Richtung Kalterer See rinnt und mündet dann irgendwo in Kalterer See. Das war früher schon ganz ein tolles Wandergebiet, aber mittlerweile ist es schon richtig touristisch erschlossen worden. Auch ist total ein schönes Gebiet.
Marlene Rohner stammt aus dem benachbarten Tramin und ist überzeugte Naturschützerin. Besonders wenn es um Flecken in ihrer Heimat geht, die auch für die Einheimischen höchsten Stellenwert haben. Gut 300 Höhenmeter über dem Kalterer See haben wir einen Aussichtspunkt erreicht, hinunter auf den See und über das Etschtal bis in die Dolomiten.
Da sieht man den Kalterer See und dann sowieso Schwarz-Weiß-Horn sieht man eh bis Rosengarten um, schon traumhaft schön. Ja. Im Sommer ist es da halt total grün und so richtig fein kiel, super Buchenwald.
Fast ein halbes Dutzend Wanderwege führen durch das Gebiet Tramin, Kaltern, Rastenbachklamm. Die in heißen Sommern angenehm kühlen und schattigen Laubwälder sind beliebt. Das Vulkangestein über der Etsch bricht in dieser Bergflanke hinauf zum Mendelpass in besonders schroffen Stufen ab. Die Hänge sind bewachsen, besonders auf den nahezu ebenen Felsstufen stehen dichte Wälder. Genau dieser Platz ist jetzt im Visier für einen Wasserspeicher, erklärt Norbert Deori, Gymnasiallehrer aus Meran und Sprecher der Südtiroler Biologenvereinigung.
Das ist hier wahrscheinlich der schönste Buchenwald, den wir in Südtirol haben. Wir haben hier Standorte von mehreren Dutzend seltenen Orchideen, die das ganze Gebiet einfach naturwissenschaftlich oder von der Biodiversität her einfach unersetzbar machen. Und sich vorzustellen, dass hier zu meiner rechten Seite ein 10 Meter hoher Damm aufgeschüttet wird und das Ganze geflutet wird. Stellen Sie sich vor, das sind ungefähr 6 Hektar, die hier geflutet werden. Das ist für uns ein Frevel, das ist für uns eigentlich unverzeihlich.
Rund 8 Fußballfelder würde der Stausee für 135.000 Kubikmeter Wasser mitten im Wald einnehmen. Und das ist nicht der einzige, der auf der Planungsliste steht.
Es sind insgesamt 6 Speicherbecken geplant, 3 unterirdische und 3 oberirdische. Also jetzt, wo wir hier da sind, da wird eins der größten geplant. Das im Montiklerwald, das wäre um 99.000 Kubik, also man kann so 100.000 Kubikmeter. Das wäre auch mitten im Wald geplant. Also da würde nicht direkt wie hier ein Wanderweg betroffen, aber ein Landschaftsschutzgebiet.
Auch den Montiglerwald und das nahe Bärental bezeichnet der Alpenverein Südtirol als unantastbares Allgemeingut. Genauso wie der Heimatpflegeverband und örtliche Umweltgruppen hat sich der AVS klar gegen die Vorhaben ausgesprochen. Eine Nachfrage des Bayerischen Rundfunks beim landwirtschaftlichen Konsortium für den Speicherbeckenbau fällt sozusagen ins Wasser. Er sei dafür nicht zu sprechen, heißt es im Haus des Vorsitzenden. Für die Umweltverbände und Norbert De Jori liegt der Fehler hier mitten im Wald auf der Hand.
Also man muss sich vorstellen, hier, das alles kommt ratzfatz weg. Und aus diesem wunderbaren, magischen Ort wird dann ein technisches Bauelement. Das ist kein naturnah gestalteter Teich oder See, sondern es ist ein rein technisches Werk, wo mit einer Folie das Becken abgedichtet wird, mit einem Drahtzaun praktisch umzäunt.
Neben dem Natur- und Erholungswert bildet ja gerade der gewachsene Bergwald einen Wasserspeicher und Wasserrückhalt, der durch das Speicherbecken massiv geschädigt würde.
Was den Standort betrifft, stehen wir von der Vereinigung der Südtiroler Biologen ganz klar auf dem Standpunkt, dass landwirtschaftliche Infrastrukturen, und dazu zählen natürlich auch diese Speicherbecken, auf landwirtschaftlichem Grund gebaut werden sollen und nicht auf öffentlichen Flächen, die der Allgemeinheit gehören und die auch vom landschaftlichen her einfach unersetzbar sind.
Nachdem der Heimatpflegeverband Einspruch eingelegt hat, liegt der Fall jetzt bei der zuständigen Gemeinde in Kaltern und dürfte wegweisend sein. Denn in Südtirol werden immer mehr Speicherbecken gebaut. Zunächst für den Kunstschnee, jetzt stehen Apfelplantagen, Wein- und Obstbau an. Marlene Rohner plädiert für mehr Natürlichkeit beim Anbau.
Das Interessante ist ja da, also im Unterland, da wo jetzt die ganzen Apfelplantagen sind, da war ja früher viel mehr so Wasserlöcher, hat man die geheißen. Also das waren so kleine Biotope, wo kleine Weiher waren und einfach mit einem natürlichen Gebüsch. Die sind aber auch in den letzten 20, 30 Jahren sukzessive verschwunden. Wie kann man in Tal sozusagen so andere kleine Flächen wieder der Natur zurückführen, wo sich einfach nochmal Wasser sammelt für wirklich diese Notzeiten, wo man einfach wieder Wasser braucht.
Alte Kulturtechniken wie diese wurden schon in früheren Jahrhunderten entwickelt und sind bestens mit der naturnahen Kulturlandschaft vereinbar, auf die Südtirol so stolz ist. Lösungen liegen also in der Schublade. Sie scheinen nur aus Sicht der heutigen industriellen Landwirtschaft unattraktiv zu sein.
Die Olympischen Spiele sind ein Traum für alle Leistungssportler. Seit 2020 in Tokio ist dieser Traum auch für Sportkletterer Wirklichkeit. Da gaben sie ihr Debüt. Im August finden nun die Olympischen Spiele in Paris statt. Und auch dort werden die Kletterer wieder dabei sein. Wer aus Bayern nach Paris fährt, entscheidet sich bei den Qualifikationen in den kommenden Wochen. Eine Favoritin, Sandra Hopfensitz vom DAV Augsburg. Ich habe sie beim Training besucht. Die Kletterhalle im Münchner Stadtteil Thalkirchen ist derzeit das zweite Zuhause von Sandra Hopfensitz. Die 21-jährige Kletterin vom DAV Augsburg trainiert hier für ihre Olympia-Qualifikation.
Ich komme in der Halle an und versuche mich entspannt aufzuwärmen, ganz langsam ein bisschen Yoga machen, ein bisschen mobilisieren und dann startet es mit leichten Zügen an der Wand. Leichte Bewegungen, die dann immer schwerer werden, immer koordinativer oder maximaler, genau.
Sandra Hopfensitz wirkt unaufgeregt, selbst so kurz vor den Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Spiele. Vielleicht, weil ihr Start in die Kletterwelt auch so war. Im Alter von 6 Jahren, völlig ungeplant.
Eigentlich aus Zufall, also ein Arbeitskollege von meinem Papa hat ehrenamtlich in einer kleinen Boulderhalle gearbeitet, hat gesagt, wir können mal vorbeikommen. Hat mir super viel Spaß gemacht und dann war ich da vielleicht einmal im Monat oder so, bin immer mit meinem Papa da hingefahren.
Und irgendwann dann ohne Papa. In ihrer Familie klettert niemand, doch sie bleibt dem Bouldern, also Klettern ohne Seile in Absprunghöhe, treu. Ihre Faszination für den Sport bleibt. Mit 10 Jahren geht sie in eine Bouldergruppe des Alpenvereins, ihre Leistungen werden besser und schließlich landet sie in der Wettkampfgruppe. Darüber wundert sie sich heute noch ein bisschen.
Es war bei mir gar nicht so, dass ich von Anfang an die Beste war. Auch bei meinen ersten bayerischen Wettkämpfen, gerade zum ersten Jahr, ich war wirklich auf den hinteren Plätzen. Ich glaube, ich war nie Letzte, aber oft Vorletzte. Und es hat mir halt einfach viel Spaß gemacht. Die Trainingsgruppe in Augsburg war einfach mega toll. Wir haben auch so neben den Wettkämpfen viele Ausfahrten gemacht und dadurch bin ich halt einfach dabei geblieben.
Ihr Dabeibleiben hat sich gelohnt. Sie ist bis in den Bayernkader geklettert. Jetzt geht es um nichts weniger als die Olympischen Spiele. Und dass die nie zu ihrem Plan gehört haben, passt auch irgendwie zu ihrem bisherigen Kletterleben.
Vor 2 Jahren bin ich meinen ersten Weltcup gestartet. Und dass jetzt so Olympia in Frage kommt, ist auch wirklich noch gar nicht so lang. Bis letztes Jahr habe ich auch wirklich nur davon geträumt. Das war nie so ein richtiges Ziel. Und ich war einmal im Weltcup gut. Ich bin dort 10. geworden. Und das war auf einmal so, okay, irgendwie bin ich jetzt doch da irgendwie vorne mit dabei.
Und sie bleibt vorne mit dabei. Auch wenn sie derzeit 20 bis 30 Stunden pro Woche trainiert, ist ihre Lust am Klettern ungebrochen.
Ich mag es einfach, mich auch richtig platt zu machen und einfach immer stärker zu werden. Und beim Bouldern ist es so, es ist einfach unglaublich vielseitig. Also ab und zu muss ich einfach nur auf meinen Füßen stehen und mich so eine Platte entlang schleichen. Ab und zu muss ich irgendwo hinspringen oder es ist unglaublich koordinativ. Ab und zu ist es auch einfach nur physisch und maximal kräftig. Man findet eigentlich nie denselben Zug irgendwo. Es ist immer irgendwie anders und auch jeder Wettkampf ist nie gleich und es wird nie langweilig.
Bis Mitte Juni garantiert erst recht nicht, denn sie möchte konkurrenzfähig sein, wenn sie als eine von den knapp 50 Teilnehmerinnen im Mai in Shanghai und im Juni in Budapest um ein Ticket für die Sommerspiele in Paris kämpft. Sie gelten als mediterrane Inseln mitten im Atlantik. Madeira und die Nachbarinsel Porto Santo. Tatsächlich ist die Lage der zu Portugal gehörenden Inseln sehr günstig, was das Wasser angeht. Praktisch das ganze Jahr über herrschen dort milde Temperaturen, so dass man 12 Monate gut wandern und andere Outdoor-Aktivitäten unternehmen kann. Bernd-Uwe Gutknecht hat sich Madeira von oben, von unten und vom Meer angeschaut.
Eine Insel muss man erst vom Wasser aus erkunden, finde ich, und miete mir an der Südküste ein Seekajak. Pedro begleitet mich. Wir paddeln nach Ponta do Garajão. Das ist eine der beeindruckendsten Küstengebiete von ganz Madeira. Wir fahren an der Steilküste entlang, sehen markante Felsformationen, oben auf dem Plateau ein paar Häuschen und Kapellen. Der ganze Abschnitt hier ist Naturschutzgebiet. Fischen ist verboten, Motorboote generell. Das Einzige, was man machen darf, ist Schwimmen, Kajaking und Schnorcheln. Ich soll das Paddeln mit gestreckten Armen im 90-Grad-Winkel durchs Wasser ziehen, den Oberkörper ruhig halten. Die Kajaks sind extrem stabil, die kann man gar nicht umschmeißen, sagt Pedro. Vamos, auf geht's.
Vamos.
Wir paddeln an den steilen Kalkfelsen vorbei. Ab und zu öffnet sich eine kleine Bucht. Dann springen wir ins klare Wasser. Mit den Taucherbrillen sind wunderbar bunte Fische zu beobachten. Mein nächster Begleiter heißt ebenfalls Pedro. Er ist Mountainbike Guide und zeigt mir sein Lieblingsrevier. Das ist weit weg von der Küste, weit oben in den Bergen und heißt Fanal, ein Feenwald, der aus geheimnisvoll wuchernden Lorbeer- und Erika-Sträuchern besteht. Lauri Silva, das ist der Lorbeerwald. Da gibt es einige endemische Pflanzen zu sehen. Hier oben auf der Hochebene ist es wesentlich frischer und kühler als an der Küste, auch feuchter. Im Sommer ist es gut, weil man schattig radeln kann. Pedro fährt besonders gerne an den Ribeiras, den Bächen, entlang. Und immer wieder eröffnet sich ein Blick aufs Meer. Klingt gut. Wir radeln auf verschlungenen Waldwegen durch den Lauri Silva auf rund 1500 Metern Höhe. Pro Quadratmeter im Lorbeerwald fallen 40 Liter Wasser am Tag. Die Pflanzen hier saugen die Feuchtigkeit aus dem Nebel und den tief hängenden Wolken und transportieren sie über ihre Blätter zu den Wurzeln. Ich warte nur darauf, dass eine Fee oder ein Geist aus dem Hochnebel springt. Die Atmosphäre ist ein bisschen gespenstisch, aber faszinierend. Für die Wanderung am nächsten Tag decke ich mich auf einem Gemüse- und Obstmarkt mit Früchten in allen möglichen Farben ein. Zusammen mit Wanderführerin Mara habe ich eine Levada-Wanderung vor.
Das ist eine Levada, ein Wasserkanal. Der Name Levada kommt aus Levar Agua. Man nimmt den Wasser. Also man nimmt den Wasser von einem Ort zum nächsten Ort. Angefangen 15. Jahrhundert und es war wichtig, das Wasser zu transportieren von der Nordseite von der Insel zu der Südseite zu der Insel. Heutzutage ist es für auch Wasserkraft benutzt, das Wasser, und natürlich Trinkwasser noch und für die Landwirtschaft. Das war auch früher sehr wichtig, wie heutzutage immer noch. Also das Wasser, alles was wir so Süden für die Landwirtschaft haben, kommt von den Norden über die Levada.
Solche Levadas durchziehen die ganze Insel. An vielen der schmalen Kanäle entlang sind Wanderwege präpariert und gut markiert. Levadas verlaufen horizontal, mit wenig Gefälle. Die Wanderungen sind also sehr gemütlich, was die Menschen auf Madeira mögen.
Mit Geduld. Wir sagen auf Portugiesisch Calma. Kein Stress. Gerade bei Wandern sind wir hier ohne Stress. Wir machen immer das sehr langsam, damit die Leute auch sehr die Natur genießen können.
Anders als die Levadas verlaufen die Riberas vertikal. Riberas sind Wege an Riberos, also an Flüssen. Mit Mara wandere ich entlang des Ribeiro Frio.
Ja, der Name kommt schon von Ribeiro, den Fluss, und Frio, den kalten Fluss, weil es auch das Wasser sehr schön kalt ist.
In der Mittagspause setzen wir uns zu Freunden von Mara auf einem Picknickplatz. Von Weitem duftet es nach Gegrilltem.
Schon gerade sonntags gibt es viele, also die Lokalleute hier auf Madeira mögen es sehr gerne grillen und schon gerade den schönen, leckeren Espetada. Espetada ist was sehr typisch auf Madeira. Das ist dann halt ein Rindfleischspieß. Da kommt schön Fleisch dran, kleine Stücke Fleisch und da wird's gegrillt. Dann machen wir irgendwie mit Brot dazu, zum Beispiel den Bolo do Caco. Das ist dann halt das auch Traditionelle hier auf der Insel. Bolo do Caco ist Knoblauchbrot.
Und dann geht's weiter.
Wir machen eine Wanderung, die heißt Vereda dos Balcões.
Diese Route ist schon etwas anspruchsvoller. Gerade das letzte Stück zum sogenannten Balkon von Madeira ist steil, lohnt sich aber. Am Aussichtspunkt steht man dem höchsten Gipfel Pico Ruivo mit seinen 1862 Metern direkt gegenüber. Ausklingen lassen wir den Wandertag in der Bergbar Faixa. Barista Avelino mischt uns das typische Getränk von Madeira fürs Après-Wandern, eine Poncha. Zitronensaft, Honig und Rum werden mit Kaffee, geriebener Zitronenschale und ein bisschen süßem Madeira-Wein verquirlt. Poncha trinken die Einheimischen meistens in den kühlen Monaten zum Aufwärmen. Im Winter wird es hier nämlich kalt. Da hilft Poncha, sagt Avelino. Also auch auf der ewigen Frühlingsinsel gibt es eine Art Glühwein.